Thema, das wir uns in dieser Stunde anschauen möchten. Für die Überschrift möchte ich mich erstmal entschuldigen. Im Eifer des Gefechts habe ich ein Wort gewählt, das ich so nicht mehr wählen würde: Motivation im Dienst. Alle, die in Großunternehmen beschäftigt sind, die haben so mit Motivation so ihre Probleme, haben sicher zig Seminare und alle Möglichkeiten schon erlebt, wie man die Mitarbeiter motiviert und schneller macht und besser macht und alle möglichen menschlichen Aktionen aufgezeigt hat, wie man das macht. Auch ich bin in den Genuss gekommen, als ich noch gearbeitet habe. Von daher ist der Begriff Motivation für mich vielleicht etwas unpassend im geistlichen Bereich. Ich möchte ihn ersetzen durch die Beweggründe, die das Handeln bestimmen. Er ist sicher passender im geistlichen Bereich, die Beweggründe für unseren Dienst, Beweggründe, die uns im Dienst helfen können, die uns die Bibel auch aufzeigt. Der zweite Satz, weil ihr uns lieb geworden seid, ist sicher schon ein starker Beweggrund. Wir kommen dann im weiteren Verlauf noch darauf zu sprechen. Die Idee zu dieser Betrachtung kam mir nach den Bibeltagen mit Erik Juncker. Wir hatten uns ja den Ruf des Paulus nach Europa, der ersten Station, die er dann antrat, nach Philippi angeschaut. Und er kam von Asien dann praktisch rüber nach Europa. Und Paulus hatte den Ruf vernommen und die Mitarbeiter mit ihm schlossen, wie es in Apostelgeschichte 16 heißt, dass Gott uns gerufen hat. Erste Station, dann Philippi. Wir hatten uns dann angeschaut in den Bibeltagen, sie erlebten Gottes Handeln, sie erlebten Freude, aber auch viel Leid, erlebten Bekehrungen und Gottes Eingreifen durch ein Erdbeben, körperliches Leid, landeten im Gefängnis und wurden der Stadt verwiesen. In Apostelgeschichte 17 wird dann berichtet, dass sie von Philippi nach Thessalonich kamen und auch dort erlebten sie Anfeindungen, diesmal ein Volksaufstand. Paulus und Silas werden im Schutz der Dunkelheit aus der Stadt gebracht, gehen nach Beröa. Und wir hatten uns in den Bibeltagen ja schon die Frage gestellt, sind das Gottes Wege? Kann man da Gottes Wege sehen oder fährt man nicht besser nach Hause? Deswegen verlassen wir jetzt die Apostelgeschichte und setzen die Spurensuche im ersten Brief der Thessalonicher fort. Und im ersten Thessalonicher Brief sehen wir jetzt rückblickend auf die Ereignisse. Denn nach Beröa ist Paulus nach Athen gereist und dann weiter nach Korinth. Und durch das Wirken des Paulus und seiner Mitarbeiter war in Thessalonich eine lebendige Gemeinde entstanden, den Paulus einen Brief aus Korinth schreibt. Und diesen Brief wollen wir uns heute Morgen in Teilen anschauen. Und dieser Brief zeigt schon in den ersten Versen die Antwort. Paulus und seine Mitarbeiter folgen Gottes Wegen. Die Ermunterungen, die sie den Thessalonichern in Kapitel 5, Vers 24 mitgeben, ist doch das Motto für ihren Dienst. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Im Leben und im Dienst des Apostels Paulus hat sich das in einzigartiger Weise bewahrheitet. Und wir können es auch für uns in Anspruch nehmen, es bewahrheitet sich auch in unserem Dienst. Davon können viele hier auch Zeugnis geben. Wenn wir in den ersten Thessalonicher Brief schauen, dann ist er durchdrungen von Dankbarkeit, von Herzlichkeit, von Freude und dem Verweis auf das Wirken Gottes. Da verblassen erst einmal die Nöte, die Sorgen, die Irrungen und Wirrungen, die die Apostel und die Mitarbeiter erleben, die Zweifel und die Kämpfe. Denn in diesem Brief spiegelt sich die Kraft des Evangeliums wider, der Heilswille Gottes für die ganze Welt. Wie geht's weiter? Erst einmal den Text an aus 1. Thessalonicher 1, oder 1. Thessalonicher 1, das ganze Kapitel, sind 10 Verse. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott durchgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet hat von dem kommenden Zorn. Es beginnt schon fast mit einer Lobeshymne, die Paulus und Silas, Timotheus uns hier vortragen. Das hört man sicher gerne und ich finde es großartig, dass dieser Brief nicht erst einmal von Sorgen und Problemen handelt, sondern dass er im Eingangsteil einfach nur lobt und die Gnade Gottes herausstellt. Mit Dank und Lob blickt Paulus zurück auf die, die sich in der Gemeinde Thessalonich versammeln, die an Jesus glauben und ihm dienen. Und wie viel Nöte und Schmerzen hat es ihn gekostet, dorthin zu gehen? Mit wie viel Schmerzen und Nöten kam er von Philippi in dieser Gemeinde an? Und rückblickend kommt er auf ein großes Lob, einen großen Dank an den ewigen Gott, der ihn geführt hat und ihn das jetzt erleben ließ. In diesem Lob, in dem ersten Kapitel und dem zweiten Kapitel, ziehen sich zwei große Linien, die wir finden können. Sie ziehen sich durch den Kapitel 1 und 2 dieses Briefes. Die erste Linie beschreibt, wie der Apostel Paulus Silas und weitere Mitarbeitern bei den Thessalonichern gearbeitet haben und gewirkt haben. Und diese Linie wollen wir uns gleich näher anschauen. Der Kernvers, Überschrift 1. Thessalonicher 2, Vers 1, wir werden das gleich noch lesen, denn ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Die zweite, die untere Linie, beschreibt die Auswirkungen seines Dienstes. Was ist da in Thessalonich passiert mit den Gläubigen? Dazu zwei Leitverse, dass ihr es nicht als ein Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Gottes Wort wirkt. Das wurde dort erfahren. Und in 1. Thessalonicher 1, Vers 6 heißt es, dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. In dieser Stunde möchte ich die zweite Linie jetzt nicht vertiefen. Es ist sicher ein Predigtthema für einen späteren Zeitpunkt. Zurück zu der oberen Linie, dem Dienst des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter, den Leitvers, denn ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Eine recht untertriebene Beschreibung im ersten Blick. Aber es ist auch ein Hinweis, offenbar kann es vergeblichen Dienst geben, damals und auch heute. Auch diesen Gedanken möchte ich heute jetzt nicht nachgehen. An anderen Stellen spricht der Paulus ja auch von einem vergeblichen Lauf, den er nicht gehabt hat. Auch einen sicheren Hinweis, dass es vergebliche Dienste gibt. Vielleicht müssen wir uns mit diesem Thema auch einmal beschäftigen. Heute aber nicht. Die doppelte Verneinung, die jetzt hier gebraucht wird, nicht vergeblich, bedeutet im Kern eine starke Bejahung, etwas Positives. Der Dienst in Thessalonich, er war gesegnet, er war hilfreich, er war förderlich, er war fruchtbar. Der Dienst, so würden wir heute sagen, war ja eine Gemeindegründungsarbeit. Es waren mehrere Mitarbeiter beteiligt, mindestens Paulus, Silas und auch Timotheus. Und ihre Dienste begannen in der Synagoge. Sie betrafen einzelne Menschen, sie betrafen Gruppen, die neue Gemeinde, Männer und Frauen, Junge und Alte. Die Dienste waren mit Sicherheit evangelistisch, sie waren seelsorgerlich, sie waren belehrend, ermunternd und auch tröstend und im Grunde genommen die ganze Bandbreite, welche auch in unserer Gemeinde praktiziert wird. Deswegen hat dieser Brief auch uns heute etwas zu sagen. Und wenn jetzt im weiteren Verlauf von Dienst die Rede ist, dann dürfen wir nicht nur an einen reinen Predigtdienst denken, wie wir jetzt hier teilnehmen, sondern wir sollten es auf die ganzen Bandbreite der unterschiedlichen Dienste beziehen, die im Rahmen einer Gemeinde und auch des privaten Glaubens getätigt werden, in denen wir als Glieder auch dieser Gemeinde stehen, in den Gruppen, in Gesprächen, in persönlichen Kontakten, auch mit Fremden, mit Ungläubigen, im Grunde genommen mit unserer ganzen Lebensführung. Denn das betont der Apostel Paulus ja auch in einigen Versen, dass er das Leben mitgeteilt hat. In den Kapiteln 1 und 2 finden wir jetzt eine Auflistung von 6 Hinweisen auf die Dienstausübung des Apostels Paulus und seinen Mitarbeitern. Und sie geben uns wertvolle Tipps und Hinweise auch für unsere Dienste, für unsere persönlichen Dienste. Wenn man beim Lesen bewusst darauf achtet, sind sie ganz leicht zu erkennen. Die Hinweise werden durch eine Wortkombination eingeläutet. Nicht, sondern. Wir haben nicht das getan, sondern jenes. Das gelassen und das getan. In erster Linie eine Beschreibung einer gegensätzlichen Handlung. Nicht, sondern. Kennen wir alle. Parallel gibt es aber auch eine verstärkende Handlung, indem der Apostel Paulus diese Begriffe ergänzt und sagt, nicht nur, sondern auch. Ich habe das eine getan und das andere nicht gelassen. Also, wir finden hier beide Varianten. Eine gegensätzliche Handlung und eine verstärkende Handlung. Nicht nur, sondern auch. Oder auch in einer Abwandlung statt nicht nur, nicht allein. Diese Worte begegnen uns insbesondere auch in dem 2. Kapitel und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. 1. Thessalonicher 2. Denn ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott. Wie haben wir den Bezug noch einmal zu den Bibeltagen, in denen wir uns in Philippi ja umgeschaut hatten. Wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, noch aus Unleiterkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sondern wir sind in unserer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerden, Nacht und Tag arbeitend und niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Soweit der biblische Text. Wir wollen uns jetzt die einzelnen Verse anschauen, in denen wir diese Hinweise nicht sondern finden oder nicht nur, sondern auch finden. Es sind 6 Verse, die wir uns jetzt einzeln anschauen. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen auftraten. Bei der Aussage nicht im Wort allein werden wir sicher alle stutzig. Nur das Wort haben wir doch eigentlich hier gelernt. Und wir kennen Luthers Sola Scriptura, das heißt allein durch die Schrift. Wenn wir genau lesen und weiterlesen, wird es aber deutlich. Es werden hier keine Abstriche am Wort gemacht, dass das irgendwie ergänzt werden müsste, sondern es wird hier die Kraft des Wortes betont. Die Kraft, das harte Herzen erweicht, die göttliche Kraft, sich in schwierigen Situationen trotzdem die Freude zu bewahren, so wie Paulus und seine Mitarbeiter das erlebt hatten. Und der Heilige Geist bewirkt in den Auserwählten die Gewissheit, auch wenn wir das neue Leben, das uns im Evangelium geschenkt wird, noch nicht vollkommen sehen. Das Evangelium schenkt uns die große Gewissheit, die Sicherheit. Und das Handeln der Mitarbeiter, das Leben der Mitarbeiter unterstrich das zusätzlich. Nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ich möchte den Vers jetzt nicht strapazieren und tiefer auslegen. Ich denke, das Wort allein spricht in guter Weise auch zu uns in den einzelnen Versen. Kapitel 2, Vers 1 und 2. Denn ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Freimütigkeit bezieht sich auf das Bewusstsein, in wessen Auftrag ich reden darf. Aber auch welche Botschaft ich verkündige, freimütig in unserem Gott. Das sollte auch unseren Dienst prägen, dass wir wissen, wer der Urheber dieser Botschaft ist, der unfehlbare, heilige Gott. Freimütigkeit ist keine menschliche Unerschrockenheit, ein Draufgängertum oder irgendwie. Auch der Apostel Paulus hatte damit seine Schwierigkeiten. Und er empfiehlt in Epheser 6, Vers 20 das Gebet. Es ist das Gebetsanliegen selbst des Apostels, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Wir dürfen darum beten. Wir müssen darum beten, denn wie oft sind wir nicht freimütig. Wie oft ziehen wir uns zurück und wollen uns der Verantwortung entziehen. Lasst uns neu das zum Gebetsanliegen machen, zu beten, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Es werden uns hier einige negative Dinge aufgezählt, nicht aus Irrtum, nicht aus Unlauterkeit, nicht aus List. Auch das gibt es in der großen christlichen Welt, dass alles Mögliche Menschliche mit hineingebracht wird, um Dinge scheinbar göttlich zu verkaufen. Da geht es nicht drum. Das müssen und sollen wir ablehnen. Und vielleicht erkennen wir das auch in unserer Gemeinde nicht so, zum Glück. Aber es geht um einen gewaltigen Ausdruck von Gott tauglich befunden. Und das ist doch eine ganz gewaltige Aussage. Von Gott tauglich befunden worden. Darin steckt doch, Gott hat geprüft und er kann die Mitarbeiter einsetzen. Es ist keine menschliche Qualifikation, das Zertifikat einer Organisation erforderlich oder Voraussetzung. Wenn wir von Gott tauglich befunden sind, dann hat uns Gott auch ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Sind wir davon überzeugt, dass Gott uns mit dem ausgestattet hat, was wir brauchen für unseren Dienst, den er für uns vorgesehen hat? Ich möchte dankbar auf unsere Gemeindestruktur blicken als Brüdergemeinde. Vielleicht ist sie auch in vielen Freikirchen noch da. Da können wir genau das zum Ausdruck bringen, bei aller Schwachheit in der Umsetzung. Wir können, jeder kann seine unterschiedlichen Gaben einbringen, kann gemeinsam dienen, den Geschwistern dienen, den Menschen dienen, die verloren sind. Matthäus 23, Vers 8, dieses große Wort, das auch über unserer Gemeinde steht, einer ist euer Lehrer, ihr aber seid Brüder und Schwestern. Wir stehen gemeinsam an diesem großen Werk, als Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Prediger, der bereits lange beim Herrn ist und überörtlich Gemeinden besuchte, wurde einmal gefragt, in welcher Bibelschule er studiert habe. Er gab dann eine verblüffende Antwort, zumindest für den Fragesteller, auf der Bibelschule des Heiligen Geistes. Und ich glaube, das ist es, was wir neu in den Vordergrund, in den Mittelpunkt stellen müssen. Der in uns wohnende Heilige Geist öffnet uns die Schriften. Er lehrt und zeigt uns die Zusammenhänge aus Gottes Wort. Nicht umsonst hat Erit Juncker darauf verwiesen, das Wort Gottes neu in den Mittelpunkt zu stellen, neu zu lesen, oft zu lesen, und richtig zu lesen. Öffnen wir das Wort Gottes neu und lassen es in unserem Leben wirken durch den Heiligen Geist. Natürlich kann es richtig sein, Bibelschulen, Seminare und Schulungen zu nutzen und zu suchen. Es sind gute Hilfen, aber sie ersetzen nicht den Geist Gottes. Der ist Voraussetzung, sonst funktioniert es nicht. Schauen wir deshalb noch einmal auf den ersten Punkt, den wir hatten. Nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das ist die klare Aussage des Wortes Gottes. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Jetzt steht nicht unsere eigene Person im Vordergrund, im Mittelpunkt. Jetzt steht auch nicht der eigene Erfolg im Mittelpunkt, den sollten wir und dürfen wir nicht suchen, sondern es ist unser Auftraggeber, Gott allein, der im Mittelpunkt stehen muss und der unsere Herzen kennt und auch prüft, in welcher aus welcher Motivation wir unseren Dienst tun, in welcher Beschaffenheit wir unseren Dienst tun. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit dem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ist das nicht ein wunderbares Bild, das uns die Dienstausübung illustriert? Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Man könnte das jetzt ausmalen, vielleicht stundenlang darüber reden, aber die Kernaussage ist doch, nicht den eigenen Vorteil im Blick zu haben, sondern konzentriert auf das Wachstum und das Wohlbefinden des anvertrauten Kindes. Und wenn wir zurückblicken, können wir doch alle sagen, dass wir das persönlich in unserem Leben alle erlebt haben. Damit wir heute den Muttertag zumindest einmal erwähnt haben, das haben wir doch alle erlebt. Wir haben doch alle eine Mutter. Und das, genau das haben wir doch bei unserer Mutter selbst erlebt. Vielleicht haben wir die meisten Dinge am Anfang gar nicht mitgekommen, weil wir zu klein waren. Aber wir wissen doch, wie sich unsere Mutter um uns gekümmert hat. So soll unser Dienst sein. Eine große Herausforderung. Ein großes und ganz gewaltiges Vorbild, das in diesem Bild zu uns spricht. So sollen wir unseren Dienst aufüben. Wie eine Mutter zart gewesen ist, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ein wunderbares und zu Herzen gehendes Bild. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden seid. Hier wird das Bild der Mutter noch einmal aufgenommen, weil ihr uns lieb geworden wart. Weil ihr uns lieb geworden wart, ist es auch die Antriebskraft für unsere Dienste, die Antriebskraft, auch enge Gemeinschaft zu führen. Und wir spüren es sicher auch in diesen Tagen, in diesem Jahr, das hinter uns liegt, was in diesen Tagen der Pandemie deutlich zu kurz gekommen ist. Die Gemeinschaft, die eingeschränkt ist, die verkürzt ist, die ausgefallen ist. Viele leiden darunter. Und wir können uns sicher ein Bild machen, dass das auch in der Gemeinschaft, in unserer Mitte zu kurz kommen kann. Wir müssen es wieder neu beleben, sobald es möglich ist, oder beleben, was jetzt schon möglich ist. Vielleicht können wir auch den Begriff wählen, nicht im Wort allein, sondern auch in der Gemeinschaft. Das ist das, was wir in der Betrachtungsreihe zu den ersten Gemeinden uns angeschaut haben. Neu diese alte Basis entdecken als Gemeinde, als Gemeinschaft. Der Text enthält noch viele Aspekte, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Aber mögen die Gedanken und die Anregungen, die wir gerade gehört haben, Spuren des Segens in deinem Dienst und in meinem Dienst hinterlassen. Dass wir es wie in Kapitel 2, Vers 12 heißt, des Gottes würdig wandeln. Lass uns die Gedanken mitnehmen, lass die wirken und lasst uns den Eingangsvers noch mitnehmen. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. In dieser Sicherheit dürfen wir in den Tag gehen. In dieser Sicherheit dürfen wir auf unsere Dienste schauen und sie praktizieren. Wir dienen den heiligen Gott, ihm zur Ehre, weil er uns berufen hat. Gott segne euch.